Und wir vertrauen natürlich auch, dass uns alle Dinge zum Besten dienen, auch wenn man das nicht immer sofort sieht vielleicht. Das tun wir dann im Glauben. Wir sind ja in unserer Predigtreihe, der Glaube siegt. Und die Hanna hat ja schon einen Vers aus meinem Predigttext heute Morgen vorgelesen. Ich möchte aber den ganzen Text aus 1. Johannes 5 und dort die Verse 1 bis 5 lesen. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist ein Kind Gottes. Und wer den Vater liebt, der liebt auch seine Kinder. Wir wissen, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Gott zu lieben, heißt seine Gebote zu befolgen, und das ist nicht schwer. Denn die Kinder Gottes besiegen diese Welt. Sie siegen durch den Glauben an Christus. Und wer würde den Kampf gegen die Welt gewinnen, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Mal bis hier in der Text. So ein paar einladende Gedanken. Wir Christen schätzen ja den Frieden mit Gott. Wir schätzen das, wenn wir das im Alltag erleben. Aber ist das denn tatsächlich immer so oder ist es eher so ein Gefühl von Niedergeschlagenheit? Ist manchmal unser Glaube mehr Last als Entlastung? Und ich denke, wenn wir solche Gedanken haben, dann ist es immer gut, dass wir die auch Gott bringen. Also Gott kann das ertragen, wenn ich mal Fragen an ihn habe. Gott kann das ertragen, wenn ich Zweifel habe. Gott kann das ertragen, wenn ich ihm sage, dass es mir nicht so gut geht. Aber der Text sagt ja, dass wir als Christen ein sieghaftes Leben führen dürfen. Wir haben es ja im Text gelesen. Und möchte euch nochmal in Erinnerung rufen, das wisst ihr zwar, wir sind erlöste Menschen. Warum? Weil er löst. Und hier sagt ja der Johannes, der Apostel, dass Jesus der Christus ist, das heißt der Retter, der Messias. Und wer sicher ist, dass Jesus der Retter ist, der gekommen ist, uns zu erlösen, und werden wir daran festhalten, durch dick und dünn, der darf auch siegreich leben. Denn wer Jesus als Retter angenommen hat, dessen Leben ist neu geworden. Wir sprechen davon, dass er eine neue Schöpfung ist. Und das lesen wir auch im Galaterbrief, im Galater 6, Vers 15. Denn in Christus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern eine neue Schöpfung. Also wer von Gott geboren ist, wurde neu geschaffen. Und durch diese neue Schöpfung werden wir Erben des Reiches Gottes. Wir werden sozusagen in das ewige Leben hineingeboren. Und wer von Neuem geboren ist, wie Jesus Christus in sein Leben aufgenommen hat, der liebt auch seinen Erlöser. Und ich denke, das ist nicht nur eine Hypothese, sondern wir glauben das von Herzen. Aber wenn wir Jesus Christus lieben, dann lieben wir auch alle, die auch an Jesus glauben. Wir glauben, wir lieben auch die, die Jesus erlöst hat. Also all die anderen Christen. Das sagt hier der Johannes. Also wenn du sagst, du bist schon neuem geboren, dann liebst du Gott und du liebst auch deine Mitbrüder und Schwestern. Also Johannes, der hat ja so ein großes Thema und das Thema heißt Liebe. Also weil wir eine neue Schöpfung sind, weil wir aus Gott geboren sind, lieben wir alle anderen Christen. Denn wir sind in eine neue Familie hineingeboren, in die Familie Gottes. Wir sind ins Reich Gottes hineingeboren. Und was von Gott geboren ist, gehört zusammen. Denn Noelia muss man nicht sagen, dass sie zu Bennett und Elena gehört. Das weiß die. Und genauso, wenn wir zum Glauben an Christus kommen, gehören wir zur Familie Gottes. Also du hast ganz viele Geschwister auch hier in der Gemeinde bekommen. Und das Gute ist, Gott hat sie für dich ausgesucht, nicht du. Sonst würde der eine oder andere vielleicht auch alleine da sitzen, wie dem auch immer sei. Und wenn wir von Neuem geworden sind, gehören wir zur Familie Gottes. Ich weiß, ich wurde in meine Familie hineingeboren, das musste mir keiner sagen. Ich wurde hier in diese Welt hineingeboren. Und so darf man und kann man auch wissen, dass man zur Familie Gottes gehört. Warum? Jeder Mensch braucht Erlösung, braucht Vergebung in seinem Leben. Und deshalb kam doch Christus auf die Erde, damit er uns retten kann. Er hat die Grundlage für die Versöhnung mit Gott geschaffen. indem er am Kreuz für uns starb. In Kolosser 1, Vers 20 steht, durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Und ich bin Gott so dankbar, dass ich Frieden mit ihm haben kann. Wir wissen doch alle, wie das ist, wenn man Unfrieden im Herzen hat. Aber Jesus sagt ja, dass sein Friede höher ist als alle menschliche Vernunft. Also der Friede von Jesus ist unabhängig von meinen persönlichen Umständen. Und was Jesus für uns getan hat, lesen wir ja ein paar Verse weiter in Kolosser 2,14. Da steht, er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Also Jesus hat für dich und für mich bezahlt. Er hat die Strafe auf sich genommen. Und dann kann man sich doch die Frage stellen, wird durch diese Tat, weil Jesus ans Kreuz gegangen ist, die Schuld der Menschheit auf sich getragen, genommen hat, wird jeder automatisch Christ? Wird jedem das Erlösungswerk Jesu aufgedrängt? Natürlich nicht. Gott möchte sich nie in unser Leben hineinzwängen. Er lässt mir und dir die Freiheit, seine Gnade und seine Erlösung anzunehmen. Oder ich kann sie auch ablehnen. Und deshalb wird die gute Nachricht, das Evangelium gepredigt, so wie wir es von Paulus hören. Und Paulus macht da so einen Aufruf. In 2. Korinther 5, Vers 20. So sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig, so als würde Christus es persönlich tun. Lasst euch mit Gott versöhnen. Könnt ihr mal das Rauschen irgendwie wegnehmen? Okay. Okay. Ja, jetzt sind wir. Okay, da muss ich halt hier mit diesem Bollen im Gesicht predigen. Es liegt nun an uns, wie wir auf diesen Aufruf reagieren, wenn wir die Erlösung, die Vergebung und Versöhnung mit Gott wollen, wenn wir von unserer Schuld befreit werden wollen, wenn wir den Schuldbrief loswerden wollen. Wie mache ich das? Wir können das lesen im gleichen Brief vom Johannes in 1. Johannes 1,9. Denn wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Also wenn wir unsere Schuld bekennen, und das gilt ja grundsätzlich auch für uns Christen, oder gibt es jemand unter uns, der nie einen Fehler macht, der nie sündigt? Dann darf ich meine Sünde bekennen. Und hier sagt das Wort Gottes, dass er uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Und wenn alle Ungerechtigkeit weg ist, was bleibt dann am Ende? Gerechtigkeit. Und wenn wir unser Leben Gott anvertrauen, wenn wir es ihm erlauben, dass er uns unsere Sünde vergibt, dann sind wir rein, makellos und untadelig vor Gott. Wir sind in den Augen Gottes heilig geworden. Wir sind gerecht. In Kolosser 1, 22 steht, doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich selbst versöhnt und euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Eben, man wird eine neue Schöpfung. Und wir Menschen müssen nichts dafür tun, denn Jesus hat die Strafe auf sich genommen. Das Einzige, was wir zugeben müssen, ist, dass wir ihn brauchen, dass wir bankrott sind. Wir dürfen ihm unsere Sünde bekennen und wir dürfen Jesus in unser Leben aufnehmen. Alles andere hat Gott gemacht und macht Gott. Und deshalb sprechen wir beim Evangelium von der guten Nachricht. Und die Frage, die ich heute Morgen stellen möchte, bist du neu geschaffen von Gott? Bist du wirklich von Gott geboren, eine neue Schöpfung? Wenn nicht, bekenn doch Jesus deine Sünden. Bitte doch Jesus, dass in deinem Leben die Führung übernimmt. Wenn du das in Anspruch nehmen willst, Ich habe eine gute Nachricht, du kannst es tun. Und die gute Nachricht ist, am Ende des Gottesdienstes steht das Gebetsteam hier am Kreuz. Und wenn du Jesus dein Leben geben willst, dann helfen die dir dabei, wie du Jesus in dein Leben aufnehmen kannst. Was aber in dem Text auch noch klar wird, wir haben ja gesagt, dass wir, wenn wir Christus in unser Leben aufnehmen, dass wir eine neue Schöpfung sind. Und das darf sich auch in unserem Alltag zeigen. Vielleicht denkst du, ich bin ja schon lange mit Jesus unterwegs, aber ich möchte uns in Erinnerung rufen, wenn dem so ist, dass wir Jesus angenommen haben, dass wir von neuem geboren wurden, dann werden wir anders leben als vorher. Ein wichtiges Merkmal von uns Christen ist ja die Liebe zu Gott und die Liebe zu unseren Brüdern und Schwestern, die Liebe zu unseren Mitchristen. Johannes hat ja Folgendes geschrieben. Wir wissen, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Gott zu lieben heißt, seine Gebote zu befolgen und das ist nicht schwer. Und hier macht doch Johannes deutlich, ich kann die Liebe zu meinen Mitchristen und zu Gott nicht trennen. Jetzt ist man natürlich gemeint, dass Johannes jetzt plötzlich anders argumentiert. Denn nun wird die Liebe zu Gott zum Beweis, dass ich auch meine Mitchristen liebe. Und vorher war ja die Liebe zu meinen Mitchristen der Beweis, dass ich Gott liebe. Oder der Beweis für die Echtheit zur Liebe Gottes. Aber das ist kein Widerspruch in sich. Denn er definiert sehr genau, wie die Liebe zu Gott erkennbar ist. Denn die Liebe zu Gott zeichnet sich nicht dadurch aus, dass ich lauthals immer verkünde, dass ich Gott liebe, sondern die Liebe zu Gott zahlt sich dadurch aus, dass ich seine Gebote halte. Und das ist eine Herausforderung für uns. Ich möchte es an einem Beispiel deutlich machen, dass Jesus selber, die Geschichte, die Jesus selber erzählt hat, sie steht in Matthäus 21, 28 bis 31a. Doch was haltet ihr von Folgendem? Ein Mann hatte zwei Söhne und sagte zu dem Älteren, mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Der Sohn antwortete, nein, ich will nicht. Doch später änderte er seine Meinung und ging doch. Dann sagte der Vater zu dem anderen Sohn, dann geh du. Und er sagte, ja, Vater, ich gehe. Aber er ging nicht. Welch von den beiden Söhnen hat nun seinem Vater gehorcht? Sie antworteten, der erste natürlich. Und zu den Geboten, die Gott uns gibt, gehört ja nicht zuletzt die Liebe zu den Brüdern und zu den Schwestern. Und Gott lieben ist mehr wie ein Gefühl, sondern eine Tat. Und das schreibt hier Johannes ganz unmissverständlich. Und er sagt es hier sehr deutlich in Vers 3. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Wie wäre es denn, wenn mir jemand sagt, dass er mich liebt, aber mich ständig verletzt und immer das tut, was mir nicht gefällt? Wie würden wir reagieren? Dann würde ich mich doch mit der Zeit ernstlich fragen, werde ich denn wirklich von dieser Person geliebt? Die Liebe findet immer einen praktischen Ausdruck. Liebe muss gelebt werden. Ist doch so wie in der Ehe. Wenn ich meiner Frau sage, dass ich sie liebe und ich mache immer das, was sie nicht mag, dann wird sie auch sagen, hey Thomas, kehr doch mal um, mach's doch mal anders. Oder wenn sie mir sagt, ich liebe dich, Thomas, und sie kocht immer das Essen, was ich nicht gern mag, nämlich immer Rosenkohl. Dann hätte ich ernstliche Anfragen, ob das vielleicht, dass ich keine Rosenkohldiät machen möchte auf mein Leben lang. Ihr versteht, was ich damit ausdrücken will. Also Liebe muss einen Ausdruck finden, Liebe muss gelebt werden. Und so ist es auch mit den Geboten Gottes. Ich kann lang sagen, ich liebe Gott. Und wenn ich nicht tue oder mich nicht interessiert, was ihm eigentlich wertvoll ist, dann ist es doch schwierig. Und deshalb sagt Jesus, wer mich liebt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. mich dann gefragt, was bedeutet es jetzt für mich? Was bedeutet es für uns? Was bedeutet es am Sonntagmorgen? Ich glaube, die Liebe zu Gott darf unser Antrieb sein für unser Handeln. Wenn ich die Gebote Gottes nur halte, weil ich Gott besänftigen will oder besänftigen kann, dann stecke ich eigentlich in einem frommen gesetzlichen Leben. Ich versacke in der Gesetzlichkeit. Und dann bin ich als Christ nicht mehr froh, wenn ich es aus einer Gesetzlichkeit tue. Also wenn ich Dinge für meine Frau tue, nicht weil ich sie liebe, sondern damit es ihr gut geht, dann wäre das ja eine Gesetzmäßigkeit, die nicht wirklich gut und echt ist. Sondern ich tue Dinge, weil ich sie gern habe, weil ich sie liebe. Und genauso auch mit den Geboten Gottes. Denn wenn ich in der Gesetzlichkeit lebe, dann frage ich immer, was muss ich jetzt noch tun, damit ich nicht aus Gottes Gunst falle. Aber wer Gott liebt, der fragt, was kann ich tun, damit Gott sich freuen kann. Also Gott freut sich, wenn du seine Gebote hältst und das aus der Motivation der Liebe. Wer gesetzlich lebt, kann im Leben auf viel verzichten, weil er Gott bei Laune halten will. Wer liebt, wird auch im Leben auf viel verzichten, weil er Gott gefallen will. Er will Gott gefallen. Das ist seine Entscheidung, weil er Gott liebt. Weil er von neuem geboren ist, weil er eine neue Schöpfung ist. Und weil er weiß, er kennt Gott und weiß, dass Gott ein guter Vater ist und dass Gott ihm wohlgesinnt ist. Der ihn auch liebt. Wie sieht unser Glaube aus? Sind wir von Ängsten und Gesetzen geprägt und gedrängt? Oder ist dein Glaubensleben von der Liebe zu Gott durchdrungen? Die aus Liebe zu Gott die Dinge macht, die Gott gefalle. Die hat die Dinge macht, weil Gott es freut. Ich lüge nicht, oder ich versuche nicht zu lügen, sagen wir es mal so rum. A, weil es mir gut tut, weil ich weiß, dass Gottes Gebote gut sind und ich mache es, weil ich Jesus liebe. Weil er für meine Lüge ans Kreuz gegangen ist. Weil die Nägelmale er getragen hat. Deshalb möchte ich das so tun. Und dann, das bedeutet doch, wenn ich Dinge aus Liebe mache, dann kann ich befreit und siegreich leben. Manchen mag das vielleicht erstaunlich scheinen, was hier Johannes schreibt. Er meint nämlich, und seine Gebote sind nicht schwer. Hätte ich heute Morgen eine Umfrage gemacht am Eingang hier und hätte gefragt, ah, du sag mal, wie ist es denn? Sind die Gebote Gottes halten, ist das immer einfach? Ich weiß nicht, wie die Umfrage ausgefallen wäre. Wir empfinden doch manchmal manche Stellen in der Schrift und manche Gebote nicht immer so einfach. Also wenn Jesus sagt, du, wenn dir jemand einen auf die rechte Backe haut, dann gib ihm auch die linke. Da muss ich ja meine Faust ziemlich tief in der Hosentasche verstecken, dass es nicht anders kommt. Oder seid ihr so cool drauf und sagt, da kannst du mal rechts und links einige. Das ist doch eine Herausforderung. Aber Jesus sagt in Matthäus 11, Vers 30, ist einer meiner Lieblingsstellen, der ganze Abschnitt von 28. Aber da sagt Jesus in der neuen Lebenübersetzung, denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auferlege, ist leicht. Also hier sagt Jesus, hey, meine Last ist eigentlich nicht schwer. Und Johannes sagt es auch, seine Gebote sind nicht schwer. Und dann gibt er auch noch die Erklärung dazu. Das hat Hanne vorhin schon vorgelesen in 1. Johannes 5, 4. Denn die Kinder Gottes besiegen diese Welt, sie siegen durch den Glauben an Christus. Also mit Welt ist gemeint die Werte, die Überzeugung, der Lebensstil, Dinge, Werte, die in der Welt sind. Aber hier schreibt jetzt Johannes, unser Glaube ist der Sieg. Wir haben im Glauben Sieg. Und im Glauben ist die Welt schon besiegt, weil Jesus am Kreuz von Golgatha das gemacht hat. Jesus hat den Sieg errungen und so dürfen auch wir mit ihm den Sieg erringen. Er schreibt in Kolosser 2,12, denn als ihr getauft wurdet, wurdet ihr mit Christus begraben und ihr wurdet mit ihm zu neuem Leben auferweckt, weil ihr auf die mächtige Kraft Gottes vertraut habt
der Christus von den Toten auferweckt hat. Also durch den Glauben an Jesus. Und auch in der Taufe bezeugen wir ja, dass wir mit Christus gestorben sind. Durch unseren Glauben. Dass wir umgekehrt sind. Dass das alte Leben vorbei ist. Und der neue Mensch ist eine Realität geworden. Der alte Mensch, Thomas, ist gestorben. Den gibt es eigentlich nicht mehr. Denn durch den Tod Jesu haben wir den Sieg. Und deshalb, weil wir neues Leben aus Gott bekommen haben, weil der Heilige Geist in unserem Leben wohnt, weil wir die Kraft von Gott bekommen durch den Heiligen Geist, sind die Gebote nicht mehr schwer zu halten. Weil der neue Mensch eine Realität ist. Ich hoffe, ich mache es nicht zu kompliziert. Ihr seid so stumm geworden. Seid ihr noch da? Hallo? Okay. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, warum empfinden manchmal viele Christen, dass die Gebote Gottes doch schwierig sind zu halten? Und ich möchte zum Schluss 4 Gründe nochmal aufzeigen. Es kann sein, dass jemand diese Neugeburt noch gar nicht erlebt hat. Dann bemüht er sich aus eigener Kraft gut zu sein. Und das geht eben nicht. Ohne die Kraft Gottes kann ich seine Gebote nicht halten. Ein weiterer Punkt wäre, ich kann nicht unterscheiden zwischen Anfechtung und Sünde. Das kann so ein weiteres Problem sein, dass man da nicht unterscheidet. Und dann denkt man, man lebt in ständiger Niederlage, weil man schon die Anfechtung als Sünde sieht. Anstatt der Anfechtung zu widerstehen, ist man traurig und frustriert, dass man nicht über den Dingen steht und keinen Sieg hat, sondern meint, man hat Niederlage nach Niederlage. Ich möchte es an einem Beispiel festmachen. Du hast dich eben vor ein paar Tagen zu Jesus Christus bekehrt. Und eines deiner Probleme war Neid. Und nun siehst du, dein Nachbar hat sich ein neues Auto gekauft. Genau das Auto, was du immer haben wolltest, aber nie kaufen konntest, weil du das Geld nicht dazu hast. Und im gleichen Atemzug erzählt er dir auch noch, ich mache eine Weltreise. Ich mache 3 Monate eine Auszeit oder ein halbes Jahr. Und anstatt, dass du dich mit ihm freust, steigt in dir der Neid hoch. Warum er? Der glaubt nicht an Gott. Ich bin der viel Bessere. Ich habe Jesus mein Leben gegeben. Gott hat auch versprochen, dass er mich segnet. Und jetzt hat er alles, was ich nicht habe. Kennt ihr solche Gedanken? Vielleicht in einem anderen Bereich. Selbst der Psalmist hat es ja schon gesagt, warum geht es dem Gottlosen so gut und mir nicht? Der kann sich alles leisten, ich nicht. Und dann kann ich entweder in meinem Neid versinken, das ist ja so meine Reaktion, wo ich halt gewohnt bin, oder du kannst jetzt diese Anfechtung ausschlagen. Wie es im Epheserbrief auch zu lesen ist, in Epheser 6, 16. Setzt den Glauben als ein Schutzschild ein, um die feurigen Pfeile des Satans abzuwehren. Dann kannst du sagen, das ist neidisch, ist mein alter Mensch, der ist aber mit Jesus gekreuzigt. Und dann beglückwünsche deinen Nachbarn zum neuen Auto und zu seiner Weltreise und wünsche ihm noch Gottes Segen und Schutz. Und damit du es noch besser ausdrücken kannst, kaufst du ihm noch einen Blumenstrauß und bringst ihm den auch noch vorbei. Das wäre aber eine gute Therapie gegen Neid. Und um das geht es. Versteht ihr? Also ich kann jetzt sagen, ja, ich bin immer noch neidisch, ich armer Mensch, wer wird mich erlösen? Und jetzt gehe ich mal in den geistlichen Keller. Vielleicht holt mich am Sonntag der Lobpreis wieder hoch oder wie auch immer. Sondern ich kann sagen, das ist meine Reaktion. Aber das ist das alte Leben, ich möchte ein neues Leben haben. Ein dritter Grund, warum wir vielleicht nicht manchmal uns scheinen, als seien die Gebote schwierig, ist vielleicht unser Perfektionismus. Ihr kennt alle die Menschen, da muss immer alles perfekt sein. Auch in der Gemeinde. Und wenn man immer perfekt sein will, dann sieht man Gott nicht als fürsorglichen Vater, sondern eher als strengen Herrscher, der von dir Perfektionismus verlangt. Aber das ist eine ganz, ganz verkehrte Einstellung. Gott ist ein liebender Vater. Und er verhält sich fürsorglicher, als unser leiblicher Vater das hätte je tun können. Er ist interessiert daran, dass du gewachsen wirst und du dich entwickelst. Und das kann man an Beispiel noch, ich möchte nochmal es an einem Beispiel festmachen. Bleib nochmal bei der Noelia. Wenn die kommt und ein Bild malt oder irgendwas bastelt, dann wird der Bennett und die Elena sagen, das hast du aber super gemacht, gut gemacht. In den Augen eines Kunstkritikers, der wird sagen, das Bild ist nicht perfekt. Oder? Die Eltern schon. Die werden sagen, du hast es schön gemacht. Und vom Standpunkt der Eltern ist diese Aussage auch wahr, echt und wahr. Warum? Sie berücksichtigen die Entwicklungsstufe des Kindes. Also wenn ich die Bilder von meinem Johannes sehe, die er als Kind gemalt hat und die er als Teenager gemalt hat, da ist ein Unterschied. Und trotzdem waren die Bilder im Kindesalter gut. Warum? Weil ich wusste, wo steht Johannes in der Entwicklungsstufe. Und genauso verhält sich Gott zu uns in seiner Gnade. Auch wenn das, was wir machen, nicht perfekt ist. Aber er sieht, wenn wir das Beste gegeben haben, dann wird er uns dafür loben. Auch wenn es nicht perfekt ist. Das möchte ich all den Menschen sagen, die immer so im Lobpreis nie aus dem Takt kommen, immer die Stimme halten, Predigt immer gut strukturiert, immer alles gut sein oder was wir auch immer tun für Gott. Gott sieht, wo ich stehe und was meine Möglichkeiten sind. Ein vierter und letzter Punkt, warum wir nicht immer im Sieg, vielleicht nicht im Sieg liegen, ist, wenn wir Sünde verharmlosen. Verharmlosung der Sünde bedeutet, ich bekenne meine Sünde nicht, sondern ich versuche sie zu erklären, ich versuche sie zu rechtfertigen. Natürlich ist es wichtig, wenn ich mein Fehlverhalten verstehen will, dass ich es erkenne und daraus lernen kann, dass ich es das nächste Mal nicht nochmal tue. Aber wenn wir hier stehen bleiben und die Schuld durch Erklärung rechtfertigen wollen, dann betrügen wir uns selber. Sicher, jede Sünde hat ihre Geschichte, die versteht auch jeder. Aber wenn ich die Sünde nur noch als Problem betrachte, die ich lösen muss, dann verstehe ich und dann erlebe ich auch nicht die Kraft vom Evangelium. Schuld soll nicht nur behandelt werden, sondern muss bekannt werden. Und dann liegt die Zusage Gottes drauf, dass er uns von aller Ungerechtigkeit freispricht. Sünde gehört bekennen. Muss ich und darf ich bekennen. Und wenn ich weiß, Gott liebt mich, dann kann ich doch sagen, sorry. Ich habe statt meine Frau stecken lassen, habe ich sie wieder rausgeholt. Oder war nicht ehrlich zu meinem Arbeitskollegen. Oder was auch immer. Mit ehrlichem Herzen das bekennen. Und wenn wir das nicht machen, wenn wir die Sünde nicht beim Namen, betrügen wir uns selbst und die Gebote Gottes werden schwer. Weil ich aus eigener Kraft lebe und nicht aus der Kraft Gottes, die mich ja schlussendlich reinmacht. Ich kann mir doch meine Sünde schon selber vergeben, klar. Aber viel wichtiger ist doch, dass Gott mir sie vergibt. Dass ich weiß, ich stehe gerecht vor Gott. Das gibt doch meinem Leben Sicherheit und Stabilität. Gerade in unruhigen Zeiten. Johannes schreibt ja im ersten Johannesbrief Folgendes. Wenn wir wie Christus im Licht leben, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut von Jesus, seinem Sohn, reinigt uns von jeder Schuld. Und hier liegt die Betonung von jeder Schuld. Es gibt keine Sünde, die für Gott so groß wäre, die er nicht vergeben könnte. Und das entlastet mich. Ich kann fröhlich meinen Weg mit Jesus gehen, weil das keine Theorie ist, sondern eine Realität, in der ich wirklich leben kann. Ich hoffe, ihr auch. Johannes stellt, und das ist mein Schlussgedanke, und wer würde den Kampf gegen die Welt gewinnen, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Und mit dieser Aussage wird doch klar, niemand besiegt die Welt. Niemand wird überwinden ohne den Glauben an Jesus. Amen. Leben wir doch als Christen so, dass wir mit Johannes bezeugen können, unser Glaube ist der Sieg, den die Welt überwunden hat. Jeder, mag er noch so schwach sein, kann als Christ sieghaft leben. Vielleicht ist ja gerade unsere Schwäche sein Beweis der Kraft Gottes in unserem Leben. Denn Paulus schreibt ja selber immer, wenn ich schwach bin, bin ich stark durch den Herrn. Ich sage es mal in meinen Worten. Wir können als Christen sieghaft leben. Wir müssen es nur zulassen, und das ist unsere Aufgabe, dass wir die Kraft Gottes in unserem Leben wirksam werden lassen. Und wie geschieht es? Durch den Heiligen Geist. Ich weiß nicht, ob Gott manchmal geschmunzelt hat, wie ich gezappelt und mich abgemüht habe, Dinge richtig zu machen. Aus eigener Kraft. Und wenn wir ganz ehrlich sind, geht es uns allen doch so. Aber wenn wir entdecken, ich bekomme von Jesus die Kraft durch den Heiligen Geist, dann fallen die Dinge doch viel, viel leichter. Mein Auto fährt nur mit Diesel. Es fortzubewegen ohne Diesel ist mühsam. Da kommen die 136 PS überhaupt nicht zur Geltung, weil ich dann schiebe oder meine Frau oder wir beide. Aber wenn der Diesel im Motor drin ist und die Verbrennung stattfindet und die Zündfunken übergeht, dann läuft das Auto. Und ich muss nur vorne rechts ein bisschen drücken und das Auto fährt. Verstehen wir das Bild? Ich brauche den Heiligen Geist, der durch mein Leben wirken will. Und dann geht mein Glaubensschiff, kommt in Bewegung. Mein Leben kommt ans Ziel. Mein Leben ist ein Sieg, Segen für andere Menschen. Wir sagen doch so schön, wir sind gesegnet, damit wir ein Segen sein können. Aber damit ich ein Segen sein kann, brauche ich die Kraft Gottes. Brauche ich die Hilfe Gottes. Wir wollen aufstehen zum Gebet. Vater im Himmel, ich danke dir, dass dein Wort nicht Theorie ist, sondern dass es so ganz praktisch ist und dass wir durch den Glauben an dich den Sieg in unserem Leben haben dürfen. Herr, möchte ich auch bitten, dass wir das im Alltag erleben. Herr, dass wir nicht aus eigener Kraft leben, sondern aus der Kraft, die du uns zur Verfügung stellst. Danke, dass wir unser Herz heute Morgen öffnen dürfen für den Heiligen Geist. Danke, dass wir unser Herz öffnen dürfen, dass du es füllst mit Kraft. Und Herr, du siehst auch heute Morgen, wenn jemand da ist, der immer mit einer Sünde noch zu kämpfen hat. Danke, dass deine Kraft im Schwachen mächtig ist. Und Herr, wenn wir Sünde bekennen, dann vergibst du unsere Sünde. Dann bist du treu und gerecht und wir dürfen gerecht vor dir stehen. Und Jesus, möchte ich auch bitte, während der Gottesferne lebt, wer dich noch nicht in sein Leben persönlich eingeladen hat, Herr, dass er es heute macht. Herr, weil es so befreiend, so gut ist, mit dir zu leben, weil es so gut ist, einen Vater im Himmel zu haben, der für uns sorgt, der für uns da ist, der uns segnet und Kraft gibt, der, mit dem wir unsere Probleme meistern können. Ich danke dir, dass deine Güte und Barmherzigkeit heute Morgen jeden erreichen will. Danke, dass du dein Wort an uns segnest und dass wir es im Alltag ausleben dürfen. Amen.